RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Welt am Scheideweg haben wir unser Gespräch hier auf Schloss Neuhardenberg genannt. Das klingt, als ob eine Reisegruppe an einer Gabelung ins Ungewisse steht, nach Wegweisern sucht, nach Ortskundigen oder nach Menschen, die aufgrund früherer Erfahrungen die Spuren im Gelände lesen können. Oder ist dies eine Gabelung wie in der Ikonografie christlicher Tafelbilder, also ein breiter, bequemer Weg in den Untergang und ein schmaler, steiniger ins Paradies? Und wer ist eigentlich diese Reisegruppe? Wenn wir auf die Debatten in unserem Land schauen, sehen die Menschen die Weggabelung überhaupt oder streiten sie sich um das zweite Frühstück? Um nicht im feuilletonistischen Ungefähr zu bleiben, sondern mit Erfahrungen und Analysen Bodenhaftung herzustellen, sitzen hier bei mir Irina Scherbakowa, Germanistin und Kulturwissenschaftlerin, geboren in Moskau, Gründungsmitglied der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial. Und Herfried Münkler, emeritierter Lehrstuhlinhaber Theorie der Politik an der Berliner Humboldt-Universität und Autor einer ganzen Reihe von erfolgreich verkauften und hoffentlich auch gelesenen Büchern. Ich fange mal so an. Irina Scherbakowa, wenn Sie die Diskussion in Deutschland verfolgen über die Lage der Welt, über die Lage der Demokratie, was fällt Ihnen auf? Was verwundert Sie da?
Eine schwere Frage. Erstens, ich bin Historikerin vor allem und mein Blick ist immer zum Teil zurück in die Vergangenheit. Und natürlich ist mein Blick steht in Verbindung mit der Situation in Russland. Das ist irgendwie und mit diesem Krieg und das ist unvermeidbar. Und ich würde ja sagen, dass seit langer Zeit war unser Anliegen, und ich meine jetzt Kritiker und Opposition in Russland zu Westen zu warnen. Die Innenpolitik, die putinische Innenpolitik sieht so aus und wird immer repressiver. Das ist unvermeidbar und auch die Ideologie wird immer militanter, nationalistischer. Das ist unvermeidbar, eigentlich zu einer Aggression nach außen führen wird. Und man hatte Signale, ganz deutlich hier. Also noch sehr früh war ein kurzer, aber doch ein Krieg gegen Georgien. Dann kam 2014 schon absolut deutliche Geschichte, Annektierung von Krim und praktisch Übertragung des Krieges in die Ostukraine. Und immer wieder hatte ich ein Gefühl, man speit sich mit den falschen irgendwie Hoffnungen in unseren Augen, man macht die Augen zu, also glaubt nach wie vor, dass man mit Putin irgend so ein Deal ausmachen kann und ihn irgendwie befriedigen und dass Ukraine doch mehr oder weniger zur Einflusssphäre putinischer gehört. In meinen Augen war das eine ganz falsche Richtung von vielen deutschen Politikern. Das war für mich, würde ich sagen, fast nicht annehmbar, als ich dann hörte, nach dem 24. Februar 2022, dass wie haben wir uns getäuscht. Ich glaube, das war in vielerlei Hinsicht eine Ausrede von der Hilflosigkeit. Und alles, was dann auch später passierte und bis jetzt, ist ein Schwanken. Noch, würde ich sagen, sehr starke Illusion. Man kann den Frieden schließen mit Putin und es wird, wie es war. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Täuschung, weil ich bin davon überzeugt, es wird nicht so sein wie früher. Und ich sehe die ganze Situation jetzt in Europa so gefährdet und den Frieden in Europa so gefährdet wie noch nie eigentlich, ehrlich gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg.
Wir werden darauf zurückkommen, auf die Hoffnungen, auf die Enttäuschungen und auf die Frage, wie die liberale Demokratie darauf antworten soll. Herfried Münkler, wie sehr hinkt eigentlich die öffentliche Debatte, wir haben es ja eben kurz beschrieben bekommen, hierzulande den globalen Veränderungen hinterher, Geht das in einer Demokratie eigentlich gar nicht anders, als dass es langsamere Prozesse sind der Erkenntnis, als es zum Beispiel an Lehrstühlen stattfindet?
Ja, wenn das mit der Universität so wäre, dass sie tatsächlich schnell reagiert, dann wäre das ja großartig. Aber auch da haben sie sozusagen eine gewisse Langsamkeit und eine Trägheit der Masse und vieles andere mehr. Nun glaube ich, kann man das erklären. Man kann erklären, warum die Deutschen so die Lage eingeschätzt haben, wie Frau Scherbakowa sie geschildert hat. Sagen, es gab gewissermaßen auf der politisch rechten Mitte durchaus immer eine Warnung vor der Sowjetunion und dieser aggressiv und vieles andere mehr. Sodass also dann in der Zeit, in der Putins Russland zu agieren begann, auch mal wieder sagen konnte, naja, also hört mal Leute, Russland, die Sowjetunion war eigentlich ein zuverlässiger Lieferant von Gas, auch in der Zeit der Bipolarität. Die ist zu Unrecht verteufelt worden und schaut doch mal, sie hat ja gewissermaßen aus sich heraus den Reformer Gorbatschow hervorgebracht und vieles andere mehr. Aber was dabei unter den Tisch gefallen ist, ist zunächst einmal, dass die UdSSR im Prinzip ein saturiertes Imperium war. In vieler Hinsicht überdehnt, also größer als eigentlich die Fähigkeiten, das zusammenzuhalten gewesen ist. Und dass deswegen eigentlich wir es nicht mit einem aggressiven oder revisionistischen Akteur zu tun haben. Das ist im Falle Russlands etwas anderes, nicht? Und sozusagen der Unterschied zwischen der Sowjetunion in dieser Frage des Auftretens in der internationalen Politik und Russland, der ist natürlich zunächst einmal verschwommen, weil in vieler Hinsicht man ja gar nicht wahrgenommen hat, dass das was völlig anderes ist, auch geografisch. Mhm. Ja, und natürlich auch die Neigung in Demokratien, Brüche, Veränderungen und derlei mehr nicht so hochzuspielen. Wir beobachten das zur Zeit. Zeitenwende, hat Olaf Scholz gesagt. Ich habe gesehen, dieser Tag ist ein Buch erschienen mit dem Titel Zeit ohne Wende. Also gewissermaßen die Beschreibung einer nach wie vor bestehenden Kontinuität bis hin zu der Vorstellung, wenn denn dieser Krieg in der Ukraine vorbei ist, dann wird alles wieder gut, dann kriegen wir wieder billiges Gas, dann können wir unseren Militäretat wieder auf 1,2% des Bruttoinlandsprodukts zurückfahren und das Geld für konsumtive Ausgaben einsetzen und vieles andere mehr. Also gewissermaßen die Unwilligkeit, das, was als Zeitenwende behauptet worden ist, auch zu akzeptieren und der Wunsch, das war doch im Prinzip eine gute Phase und wir haben nicht so viel Geld für alles Mögliche ausgeben müssen, in die wollen wir wieder zurück. Und das ist im Prinzip eine Form von Realitätsverweigerung.
Wann und woran haben Sie gemerkt, dass wir tatsächlich in einem Umbruch zu einer neuen Weltordnung stehen und dass, weil das ist ja der spannende Punkt, auch für Akteure, auch für politische Akteure, den Moment zu erkennen, wann etwas gekippt ist. Mhm. Wann haben Sie das gemerkt?
Ich glaube, in dem Augenblick hat mich das sehr irritiert, als der damalige Außenminister mich gefragt hat, wer eigentlich Putin sei. Und ich dann gesagt habe, aber das müssen Sie doch sehr viel mehr besser wissen als ich, weil die Dienste schaffen Ihnen doch Informationen zusammen. Nein, er wollte trotzdem, er hat darauf bestanden und ich habe mir dann überlegt, es gibt im Prinzip drei Optionen. Erstens, er ist im Prinzip tatsächlich, wie die Leiterzählung in der Bundesrepublik lautete, einer, der Angst hat vor der Einkreisung durch die NATO. Nicht? Das ist ein schwieriger Begriff. Wenn man sich die geografischen Konstellationen anschaut, kann man sagen, Russland ist einfach zu groß, um eingekreist zu werden. Andererseits kennt man aus der deutschen Geschichte immer die Situation, es kommt nicht darauf an, ob man wirklich eingekreist ist, sondern ob sich die Akteure eingekreist fühlen und dementsprechend verhalten sich. Also es wäre die erste Option, sozusagen strategisch defensiv, aber taktisch offensiv. Zweite Option, er ist einer, der beobachtet hat, dass immer wenn er einen kleinen Krieg erfolgreich führt, die Zustimmungswerte zu ihm nach oben gehen. Nicht? Und wenn dann wieder kein Erfolg ist dieser Art, dann gehen sie wieder zurück. Zweite Option, die wäre für die deutsche Politik schon sehr viel schwieriger gewesen, weil das hieß, Man muss immer damit rechnen, dass er einen Krieg führt, wenn seine Zustimmungswerte zurückgehen. Und die dritte Option, die ich damals gesagt habe, ist, er ist im Prinzip ein an der Wiederherstellung des Imperiums, sei das in seinen zarischen Grenzen, sei das in seinen sowjetischen Grenzen, interessierter Akteur. Da konnte man verweisen darauf, dass er gesagt hat, Zerfall der UdSSR sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Man bedenkt, was im 20. Jahrhundert an geopolitischen Katastrophen eingetreten ist, ist das schon ein Satz, den man aufmerksam wahrnehmen muss. Und wenn das richtig ist, in der dritten Option, dann ist es einer, der immer wieder versuchen wird, gewissermaßen entgegen der Rationalität der Interessen des Landes, das er vertritt, die Bevölkerung auf seine Seite zu bringen, indem er postimperiale Ressentiments bewirtschaftet. Also das Empfinden offenbar in der russischen Gesellschaft verbreitet, wir waren mal wer, aber wir sind jetzt niemand. Von dem Augenblick an, nachdem ich das gewissermaßen provoziert durch einen Politiker so gesagt habe, habe ich mit großer Aufmerksamkeit die russische Politik beobachtet, natürlich unter der Frage, wenn der das macht oder wenn er jenes macht, was bestätigt das? Entweder eins oder zwei oder drei. Und von daher würde ich sagen, bin ich eigentlich immer mehr in eine Richtung gekommen, das ist eine gefährliche Entwicklung, der man nicht zuschauen kann und die man nicht schönreden kann. Aber damit stand ich ziemlich allein. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2014 in der Universität irgendwelche Bemerkungen über die Aggressivität Russlands, also im Hinblick auf Krim und derlei mehr gesagt habe, dass ich dann von, ich möchte mal sagen, übereifrigen Studenten, ich möchte das Wort dumm nicht in den Mund nehmen, als Kriegstreiber bezeichnet worden bin. Nicht? Das beschreibt so ein bisschen die notorische Lernverweigerung in bestimmten Milieus.
Lernverweigerung ist natürlich für Menschen, die in Russland gelebt haben, ganz schwer in dieser Zeit. Wir haben ja die späten 80er und die 90er Jahre so in dem Verständnis, die Archive werden geöffnet, jetzt wird genauer hingeschaut in die Geschichte, was da passiert ist. Jetzt wird auch versucht, das ein oder andere durch Erinnerung zu heilen. Die 90er sind aber möglicherweise genau die Zeit, Irina Scherbakowa, in der all die Grundsteine gelegt worden sind für den Aufstieg Putins und für die Entwicklung dieser Gesellschaft, die er jetzt vertritt. Hat es da auch Illusionen in der russländischen Gesellschaft gegeben über die Zukunft des Landes?
Erstens, so einfach ist es nicht. Das war ein sehr widerspruchsvoller Prozess. Anfang war es mit großen Hoffnungen verbunden und es war wirklich unvorstellbar noch im Jahre, ich weiß nicht, Anfang 89 war es absolut unvorstellbar, dass in 2,5 Jahren die Sowjetunion zerfällt. Das war ein ganz, ganz schneller, unglaublich schneller Prozess, der natürlich viele Hoffnungen gemacht hat und viele Illusionen. Aber es gab, ich bin keine in diesem Falle Deterministin. Und ich glaube, dass Russland eine Chance hatte, mit großen Schwierigkeiten, wahrscheinlich Rückschlägen, aber es war nicht unvermeidbar, dass man also jetzt in diese putinische Katastrophe gestürzt worden ist. Weil es ist oft, wir hören jetzt oft sehr, auch in Russland selbst und außerhalb Russland und so, das ist eigentlich ein Schicksal Russlands. Das ist unvermeidbar, das ist die Quadratur des Kreises, weil Russland immer also in diese autoritäre Richtung und es gibt sozusagen kein anderes Schicksal und man muss sich nicht vormachen oder vielleicht sollen es, ich weiß nicht, Jahrhunderte vergehen und so. Ich finde eigentlich wirklich, dass Russland eine Chance hatte, aber das macht die Geschichte nicht besser. Das macht sie vielleicht noch tragischer. Mhm. Denn wenn das unvermeidbar ist, dann hat man nicht dieses Gefühl, dass wir ja oder solche wie ich haben, also Gefühl, also etwas also falsch gemacht zu haben. Und man sucht natürlich auch in sich selbst, vor allem war das nach dem Anfang des Krieges und schon auch davor, also wo waren diese sogenannten verfluchten roten Linien, was hat man alles falsch gemacht und warum? Und das ist ein ganzes Knoten von Problemen, weil natürlich die wirtschaftlichen Reformen. Man kann sie, und es gibt sehr viel, natürlich sehr viel Kritik, wo vieles sehr falsch gemacht worden ist. Und das stimmt ja auch. Aber man bedenkt, man muss ja auch bedenken, dass eigentlich die Reformatoren dieser ersten Stunde ungefähr anderthalb Jahre gehabt haben. Hm. Die sogenannten mehrmals verfluchte Gaidar-Regierung und dass diese Jungs aus Harvard, die dann jetzt unsere Wirtschaft jetzt umplanen und so und freien Markt verkünden, die hatten also anderthalb Jahre Zeit, weil dann hatte schon Jelzin eine ganz große Angst, dass die Stimmung im Lande so umkippt, dass er die Macht verliert. Und es wurden in Wirklichkeit, es wurden ganz andere Menschen reingesetzt, mit denen er selbst dann sehr schnell Konflikte begann. In meinen Augen also gab das zwei Aspekte, dass man die Strukturen der Staatssicherheit nicht nur nicht wirklich reformiert hat, diese Menschen konnten im Staatsdienst bleiben. Es gab keine Lustrationen. Es war eine Diskussion darüber, die hat in Wirklichkeit zu nichts geführt, weil Jelzin auch selbst Angst davor hatte. Mhm. Das war erstens die Grundlage für die Kader, weil dann haben wir sehr schnell gesehen, dass diese Menschen fast überall an bestimmten Positionen zurück waren. Mhm. Und mit Putin, weil Putin war ja selbst so ein Kader. Mit Putin hat er mehr oder weniger, wenn wir jetzt die Menschen anschauen, die rund um ihn, um Putin herum sind, das sind alle Menschen aus der Staatssicherheit. Und damit war auch verbunden keine wirklich durchgeführte Justizsystem, die dann keine Grundlage für wirklichen Rechtsstaat gebildet hat. Aber das war ein Kampf, das war die ganze Zeit ein Kampf, weil eines hatte man noch in den 90er Jahren und das war die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Mhm. Und deshalb hatte man doch immer wieder Illusionen, dass man wenigstens also darüber offen reden kann. Aber eine ganz schlimme Rolle hat natürlich diese sozusagen Auswüchse des Postkolonialen gespielt. Und das war der Tschetschenische Krieg. Und das war im Dezember 1994. Das war in meinen Augen eine grundsätzliche rote Linie. Weil mit diesem Krieg wurden die Geister aus der Flasche, also die Geister aus der Flasche rausgeflohen, die dann zu den, würde ich sagen, erstens also wiederum Kriegsverbrechern geführt haben, zu einer Steigerung der Xenophobie, zur Kanalisierung dieser Xenophobie, zu den nie aufgeklärten Kriegsverbrechern, Gewalt in der Gesellschaft. Und das war ja erstmal ein kleiner Geschwür, denn aber ein bösartiger. Dieser Geschwür hat eigentlich dem Putin auch geholfen, an die Macht zu kommen.
Wenn wir von da aus den Blick wenden auf die liberalen Gesellschaften des Westens. Herr Fried-Mückler, Sie haben geschrieben, Autokraten haben Vorteile bei der Entwicklung langfristig angelegter Strategien. Demokratien sind im Vorteil, wenn es darum geht, die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken solcher Strategien abzuwägen. Mhm. Woher kommt innerhalb gewachsener Demokratien, wenn wir auch Wahlergebnisse im Moment anschauen, der gar nicht mehr so diskrete Charme des Autoritären bei uns?
Naja, gut, ich meine, man kann das beschreiben, nehmen wir mal den globalen Süden, der relativ lange darauf gesetzt hat, dass das westliche Modell der ökonomischen Entwicklung der Königsweg zu Wohlstand ist. Das ist denen nicht immer ganz leicht gefallen, weil das Autoritäre da keine große Rolle spielt, sondern eher die Erwartung einer vitalen Zivilgesellschaft, Korruptionsresistenz der Administration, also dass diejenigen, die Geschäfte machen, sich auch darauf verlassen können, dass es Geschäfte sind und nicht sozusagen Anfütterung von korrupten Figuren und so weiter. Dann trat aber irgendwann eine Situation ein, in der klar war, China hat aber die deutlich höheren Zuwachsraten. Und dann waren die Chinesen im Vorteil. Sie erwarteten von den Eliten des globalen Südens nicht, dass die sich wirklich zur Wahl stellen, sondern dass Wahl eher sozusagen so ein Modus der Legitimationsbeschaffung ist, bei denen aber nichts eigentlich zur Entscheidung steht und bei der, sagen wir mal, es keine Wahl gibt bei den Wahlen. Zweitens, die Chinesen, die Ihnen auch nicht gesagt haben, ihr braucht eine Zivilgesellschaft, wie sollten sie Ihnen das auch sagen? Sie haben auch nicht gesagt, ihr braucht eine korruptionsresistente Verwaltung. Sie haben Ihnen eigentlich gesagt, ihr könnt alles so machen, wie ihr wollt. Ihr kriegt von uns Infrastrukturprojekte hingestellt und so weiter. Aber in außenpolitischen Fragen habt ihr euch bitte an uns zu orientieren. Nicht? Und darüber kann man sagen, war das einfach sehr viel schicker und bequemer, sich mit den Chinesen einzulassen, als mit dem ewig nörgelnden Westen. Und dann kam auch Frau Baerbock und hat gesagt, feministische Außenpolitik und ach Gott, ja. So, das ist das eine.
Also Sie hören alle die Anführungszeichen mit.
Ja klar.
Natürlich. Nicht, dass jemand Herfried Münkler heute falsch zitiert.
Will hier keine antifeministischen Äußerungen machen, nein, sondern sozusagen für die entsprechenden autoritären Figuren war das natürlich eine Provokation. Zweitens, man kann das jetzt noch mal ganz schön sehen, wie Putins Söldner in der Sahelzone im Prinzip die dort befindlichen französischen Truppen und ein bisschen Bundeswehr war ja auch dabei, abgelöst haben, weil sozusagen sie gesagt haben, wir sind für eure Sicherheit da, egal was ihr so macht als Militärputschisten. Und wir bekämpfen die Terroristen von dschihadistischen und wie auch immer Herkünften. Und gut. Nicht? Und da war sozusagen der Westen im Nachteil gegenüber den Söldnerangeboten Russlands. Am Anfang waren es halt Prigoschins Leute, jetzt heißen die anders. Ich glaube, die haben den eigentümlichen Begriff Afrika-Korps, wenn man das übersetzt. Ja, sozusagen Wagner und Afrika-Korps sind ja wieder furchtbare Anleihen an den übelsten Teilen der deutschen Geschichte in mancher Hinsicht. Und die haben sich durchgesetzt. Das heißt, es gibt eigentlich eine Attraktivität erstens über Großzügigkeit in der Akzeptanz von Gewalt, Kriminalität, Unterdrückung seitens der autoritären Regime und es gibt über lange Zeit funktionierendes Versprechen der dramatischen Zuwachsraten seitens der Chinesen. Das ist inzwischen anders, wenn man genauer hinguckt, dann sagen, okay, China hinkt auf beiden Beinen ökonomisch und ist insofern verwundbar und kann man auch in der Gegenoffensive kommen. Aber das Momentum war, sagen wir mal, über 10 Jahre auf Seiten der Autoritären. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man sagen, in diesen 10 Jahren ist die Anzahl dessen, was man Demokratien nennen kann, auch bei großzügiger Betrachtung weltweit deutlich zurückgegangen. Und die Anzahl autoritärer, teilweise autokratischer Regime ist angestiegen. Wir müssen also politisch lernen. Das ist jetzt keine ganz besonders schöne Konsequenz, die ich daraus ziehe als Westen. Wenn wir auf den globalen Süden angewiesen sind, und das waren wir ja in der Frage etwa der Generalversammlung der Vereinten Nationen, ob man die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland unterstützt oder nicht unterstützt, nicht? Und sie haben sie nicht unterstützt. Wir müssen lernen, dass wir uns hier in einem Wettbewerb mit Akteuren befinden, bei denen es kein demokratischer Schönheitswettbewerb ist, sondern im Prinzip ein Konflikt um geopolitische Interessen. Und wenn ich das nochmal zuspitzen darf, nicht, sozusagen die ersten großen Migrationsströme dramatischen Ausmaßes kamen infolge der Bombardierung Syriens oder in Syrien. Die sind aber nicht sozusagen nach Russland gegangen, ja, um sich dort zu bedanken oder zu beschweren über das, was da passiert ist.
Ja, und Putin hat sich darüber gefreut. Ja, und Propaganda genau. Hat gesagt, jetzt geht Westen
unter. Genau. Ja. Genau. Er hat sich sicherlich deswegen in Syrien nicht bombardiert, aber er hat relativ schnell beobachtet, was für Zwistigkeiten das in Europa ausgelöst hat und hat gesagt, okay, das ist doch eigentlich ein gutes Instrument, um den Westen schwach zu machen, auseinanderzunehmen, die EU zerfallen zu lassen und vieles andere mehr. Dann haben sie es systematisch eingenutzt. Vor allen Dingen Lukaschenka hat in dieser Hinsicht ja eine unheilvolle Rolle gespielt.
Der Präsident von Belarus.
Von Belarus, genau. Und wir müssen auch wohl davon ausgehen, dass die Söldner, die da jetzt in der Sahelzone stehen, nicht sagen zu den Migrationsströmen, bitte biegen Sie nach Nordosten ab, also Richtung Russland, sondern hier nach Europa, nicht? Das ist sozusagen in dieser Situation befinden sich die Europäer eigentlich in Konstellationen rein geopolitischer Machtpolitik. Das müssen wir halt jetzt wieder lernen, dass in diesen Fragen es darum geht, in bestimmten Bereichen auch am Drücker zu bleiben und nicht von weg zu rutschen. Also kurzum, Zeitenwende oder wohin wir gehen, ich würde sagen, das durchaus Bittere daran, was auch noch mal im Nachhinein verständlich macht, warum man so lange und so teilweise irrational an den Konstellationen festgehalten hat, heißt, wir stehen in einer Situation verschärfter machtpolitischer Gegensätze und denen muss man gewachsen sein oder man verliert. Das ist die Alternative, sonst gibt es keine.
Was bleibt dann übrig von Regeln, von Werten, die ja immer universal gedacht sind, also Menschenrechte, die nur partiell gelten, fallen in sich zusammen, weil man muss ja dann sehr instrumentell gucken, wie verhält sich ein Block, sagen wir, Europa schafft es, einer dieser großen Mächte zu sein.
Müssen sich viel Mühe geben auf dem Weg.
Ja. Dahin, ja. Was bleibt dann von dem übrig, worauf auch viele Dissidenten früher in der Sowjetunion gehofft haben, auf das viele Menschen heute in Hongkong hoffen? Was bleibt denn davon?
Also was China anbetrifft, glaube ich, kann man es ganz prima beschreiben. Die westliche Werteauffassung ist eine aufsteigende von individuellen Rechten, der Gruppierung und Verbindung individueller Rechte zu politischen Mehrheiten oder Minderheiten und dann zu einer Rechtsordnung, die das Ganze strukturiert. Aber der Ausgangspunkt ist der Einzelne. Die Chinesen denken anders. Das tun sie im Prinzip aus ihrer gesamten Tradition heraus. Sie denken den Zusammenhang und gewissermaßen leiten von dort ab die Imperative, die sie an den Einzelnen richten. Für die ist sozusagen Gesichtserkennung und Überwachung gar kein Problem. Das ließ sich sozusagen als Konfuzianismus ein bisschen mit marxistischen Vorstellungen, von mir aus auch bolschewistischen Vorstellungen verbinden, dass einer halt dann entscheiden muss, was das Beste für das Gesamte ist. Und derlei mehr, aber das Spannende ist, eigentlich befinden wir uns in einem Wettlauf zwischen dem chinesischen Modell und dem, wenn Sie so wollen, westlichen Modell um die Frage, wer löst die Herausforderungen unserer Zeit besser? Ich hoffe natürlich, dass sich das westliche Modell durchsetzt, aber sicher können wir in dieser Frage nicht sein angesichts bestimmter ökologischer Herausforderungen. Und Russland im besten Falle hat im Prinzip die Option, sich zu entscheiden, ob es den Weg des westlichen Modells geht oder aber den Weg des chinesischen Modells, wobei vermutlich den Russen viele ökologisch-technologische Voraussetzungen dafür fehlen, sozusagen so effektiv wie die Chinesen zu agieren. Aber das heißt sozusagen, die Frage der Werte sind eine Frage, die im Prinzip für uns als Westen, in diesem Fall sagen wir mal die EU, gelten. Und die müssen innerhalb der EU durchgesetzt werden. Und das fällt schon sehr schwer, wenn man nur sozusagen an Orbán und Ungarn und möglicherweise jetzt die Slowakei und Fico denkt. Das wird uns hinreichend in Anspruch nehmen. Und die Zeit der großen Wertebewirtschafter, also der Nichtregierungsorganisationen, die wird auslaufen. Und es wird sich auch mit dieser Form der Herausbildung von diesen fünf Vormächten nicht nur eine Frage der jeweiligen Separierung von unterschiedlichen Wertsystemen ergeben, sondern sicherlich auch so etwas wie eine ökonomische Abschottung der Räume. Das alles ist nicht schön, aber es ist sozusagen noch vermutlich von dem, was uns an Optionen zur Verfügung steht, das Beste, was wir erwarten dürfen. Denn die Alternative dazu ist das, was man in der politischen Theorie oder in der Sprache des internationalen Realismus Anarchie der Staatenwelt nennt. Das heißt, man geht abends ins Bett und weiß nicht, mit wem als Verbündeten man am nächsten Tag aufwacht. Nicht? Darauf müssen wir uns einstellen. Nostalgie hilft uns da überhaupt nicht weiter. Also sozusagen, es war mal so schön und wir hatten so große Hoffnungen an eine regelbasierte, wertegeordnete und normgetriebene Ordnung. Die ist nicht zustande gekommen, weil es keinen Hüter dieser Ordnung gab. Vereinten Nationen waren dafür durchweg zu schwach. Und die USA haben diese Rolle übernommen, aber sie häufig als die des Herren und nicht des Hüters missverstanden. Und deswegen ist das gescheitert und jetzt muss man sozusagen wieder zur Mechanik des Machtbetriebs zurückkehren, weil das das Einzige ist, was uns bleibt.
Also das wäre auch eine Rückkehr quasi zur westfälischen Friedensordnung, cuius regio, eius religio. Ich greife nicht in deine inneren Narrative ein und du greifst nicht in meine ein. Mhm. Und da, Irina Schcherbakowa, was heißt das für die Menschen, die jetzt in Russland zum Beispiel eine andere Vision für ihr Land haben? Ein Bekannter hat Ihnen nach der Annexion der Krim geschrieben, wir haben verloren. Ist das das Ergebnis?
Ich meine, für Europa spielt jetzt und für autoritäre Regime in Europa spielt Putin eine größere Rolle. China übt ihre Macht aus auf andere Weise, entfesselt nicht diesen ganz konkreten und realen Krieg.
Es noch nicht.
Noch.
Also die beobachten den Ausgang des Ukraine-Krieges und entscheiden danach, ob sich das lohnt, Taiwan anzugreifen.
Das ist es. Aber da haben wir irgendwie mit dem Beispiel Putins zu tun. Und soweit eigentlich ich es aufnehmen kann, die ganzen Bezüge von Fico, Orban und so sind nicht auf China, sondern auf Putin. Er ist die Stütze, er ist die Bezugsperson. Da sagt man sogar auf Russisch und schreibt Putin-Versteher. Das gibt schon im Russischen dieser Ausdruck. Und ich glaube, also dass für sozusagen den deutschen Diskurs Putin eine Rolle spielt. Sowohl, und wir wissen um die Kontakte und Connection mit AfD und mit Sarah Wagenknecht und so. Und das ist kein Zufall. Er ist ja nur viel weiter gegangen, als es für sie möglich ist und als es für sie überhaupt lohnt, lukrativ ist. Westen versucht, oder diese Organisation, oder die UNO, versucht irgendwie verzweifelt, sich nach irgendwelchen Regeln zu halten, an die er sich überhaupt nicht hält. Mhm. Und wenn es ihm gelingt, diesen Krieg als den, und momentan ist, wir sind an einem sehr tragischen Punkt eingelangt in diesem Krieg, wo es Putin wirklich gelingt, jetzt sozusagen in die Offensive zu gehen und Ukraine blutet aus. Wenn es ihm gelingt, in dieser Situation zu beweisen, dass er das kann und dass der Westen und NATO in Wirklichkeit sich nicht entscheiden können, zu schwach sind, da steht der Westen mit allen seinen Werten und Friedensbeschwörung als absoluter Verlierer. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Geschichte in meinen Augen.
Also ich bin da durchaus Ihrer Meinung. Nur die Europäer haben die Herausforderung, über die Nähe und den Einsatz der militärischen Macht nicht zu vergessen, dass China auch ein Konkurrent ist, der anders arbeitet, der mit wirtschaftlicher und fiskalischer Macht arbeitet. Und das 17 oder 16 plus 1 Format, das die Chinesen begründet haben, sozusagen Auspflanzung der neuen Seitenstraßenstrategie, erfasst ja eine Reihe von europäischen, also von EU-Staaten, die keine Resolution gegen China unterschreiben. Aus bestimmten Gründen. Na gut, also okay, da sind die Deutschen inzwischen ja nach der Entscheidung von vor ein paar Tagen auch nicht unbedingt auf dem hohen Ross. Sie haben völlig recht, wenn Putin in der Ukraine es schafft, sozusagen diesen gegenwärtigen Zustand der Frontverläufe auf Dauer zu stellen, dann ist klar, man kann mit militärischer Gewalt Grenzen verschieben. Und das werden alle möglichen Leute weltweit gut beobachten. Also Xi Jinping guckt sich das ganz genau an und vermutlich andere auch. Aber was uns als Europäer vor allen Dingen betrifft, ist Erdogan. Wird Erdogan daraus die Konsequenz ziehen, ich könnte auch versuchen, ein bisschen was von dem Osmanischen Reich wiederherzustellen, im Hinblick vor allen Dingen auf Nordirak und Nordsyrien?
Armenien.
Oder Armenien. Oder Vucic in Serbien, der ja auch eine Reihe von Grenzproblemen, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und derlei mehr hat. Oder vielleicht auch Orban, die ja immer noch über Trianon nachdenken und die Probleme, die sie damit haben.
Also das Pariser Vorort-Vertrag parallel zum Versailler Vertrag.
Richtig, also was für die Deutschen Versailles und für die Österreicher Saint-Germain war.
Bei dem große Teile des Landes an zum Beispiel die neue Tschechoslowakei übergegangen sind, ja. Wobei des Landes Kreuzchen. Heißt eben des Teils, der bei Österreich-Ungarn zu Ungarn
das
gehörte.
Ungarische Teil,
das waren ja viele Teil verschiedene genau. Völker auch. Ja.
Genau. Also sozusagen, wenn ich vorhin gesagt habe, die Grenzen des alten zarischen Russland spielen gewissermaßen in die Gegenwart geopolitisch herein, muss man das nicht unbedingt nur auf Russland beschränken, sondern wenn da Erfolge sind, tauchen andere imperiale Erinnerungen, Osmanisches Reich, Österreich-Ungarn, die Österreicher nicht, aber Ungarn, wieder auf und vieles andere mehr. Und das, würde ich sagen, ist die eigentliche Gefahr. Also die Verluste der russischen Armee in der Ukraine sind doch so hoch, dass mindestens ein Zeitfenster von 10 Jahren bleibt, bis er wieder angriffsfähig wäre, um, sagen wir mal, im Baltikum entsprechend was zu machen. Und da hat er dann auch den Nachteil, dass durch den Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO sich gewissermaßen so etwas wie eine strategische Tiefe hergestellt hat, mit dem Ergebnis, dass die baltischen Republiken verteidigbar wären. Aber das Vorbild Putin. Und dann ist, glaube ich, noch ein ganz spezielles Problem, das ist die Erinnerung an 1922, Rapallo. Also ich habe mir vor einiger Zeit mal die Mühe gemacht, weil mir das immer in der Argumentation entgegengehalten wurde, aber der Putin 2001 im Deutschen Bundestag war doch ein netter Mann. Ja? Hört man ja immer wieder, nicht? Vor allen Dingen aus diesen Gruppierungen, die in den ostdeutschen Bundesländern ja entsprechend Zustimmung bei der Wählerschaft gefunden haben, also AfD und BSW.
Und NATO ist an allem schuld.
Ja, ja. Und dann habe ich mir also das mal angeguckt. Aber im Prinzip, was er 2001 im Bundestag sagt, ist im Prinzip, haltet die Osteuropäer mit ihrer USA-Affinität heraus. Und ich mache gerne sozusagen eine Politik mit einem wiedererstarkten Deutschland als politischem Akteur. Und die Franzosen nehmen wir auch dazu, aber die Osteuropäer weg. Und wenn man nun sagt, okay, Sarah Wagenknecht und wer auch immer da in der AfD das Sagen hat, vermutlich eher Frau Weidel als Herr Chrupalla, die haben solche Konzepte natürlich im Kopf als machtpolitisches Spiel. Das heißt, das Ende des Westens, das Ende des transatlantischen Westens, zumal dann, wenn Trump die Wahl gewinnen sollte und es zu einem Rückzug der USA kommt. Und stattdessen das Konzept Eurasien. Ne? Sozusagen, ja, der Putin gesagt, von Lissabon bis Vladivostok. Ein Raum, bei dem natürlich klar ist, dass eigentlich dann Russland nicht aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke. Das Bruttoinlandsprodukt von Russland ist ungefähr so hoch wie das Spaniens, kann man vergessen eigentlich. Sondern aufgrund der räumlichen Tiefe und der Nuklearwaffen. Mhm. Der Akteur ist, der alles bestimmt. Und die westlichen Demokratien, die ja sozusagen, wenn Medvedev oder wer auch immer, als der große nukleare Säbelrassler auftritt, dann in Angst erstarren, werden sich gerne den Anweisungen aus dem Kreml fügen, jedenfalls dann, wenn in Deutschland diese beiden Parteien, AfD und BSW, die Regierung stellen. Insofern stehen wir da tatsächlich an einem Scheidewege, nicht?
Jetzt haben Sie das außenpolitisch erläutert. Mhm. Gerade die europäischen Nationen haben natürlich innenpolitisch ein großes Problem. Und zwar nicht nur, weil wir sagen dann immer so schnell Populismus, sondern weil es da ja durchaus um Angriffe gegen die Rechtsstaatlichkeit geht. Also der Gewinner der österreichischen Nationalratswahlen hat erklärt, wir haben Gegenwind vom System und Rückenwind vom Volk. In Thüringen hat der AfD-Spitzenkandidat gesagt, das Parlament muss zum Transmissionsriemen des Volkes werden. Mhm. Und wir fragen uns alle, was ist eigentlich dann mit Volk gemeint?
Also Sie das, was Höcke und Kickl als für das Volk erklären, ne?
Ja.
Natürlich, ja.
Das heißt, wie auf tönernen Füßen steht eigentlich die liberale Demokratie in Europa?
Naja, ich meine, Demokratie ist jetzt gewissermaßen in der Abwehr innerer und äußerer Feinde eigentlich nie besonders stark aufgestellt. Das muss man sagen. Die Liberalität ist im Prinzip in diesen Fragen eine Verwundbarkeit. Der Umstand, dass vor allen Dingen aus dem Kreml heraus, also von Putins Trollen, jede Menge Desinformationskampagnen in die Welt gesetzt werden, von denen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sozusagen von entsprechenden Leuten aufgegriffen und verbreitet werden, zeigt im Prinzip eine Verwundbarkeit, eine dramatische Verwundbarkeit, die umgekehrt für autoritäre Regime natürlich nicht gilt, weil die sozusagen Meinungshoheit durchsetzen und keine freie Presse zulassen. Da muss man also sehr genau hinschauen und auch sagen, ja, Demokratie müsste in mancher Hinsicht ein bisschen wehrhafter sein. Eigentlich haben wir ja immer geglaubt, das Bundesverfassungsgericht sei der Inbegriff der Wehrhaftigkeit. Aber dieses dumme Urteil zu sagen, die NPD ist im Prinzip eine verfassungsfeindliche Partei, aber sie ist so klein, dass wir sie nicht verbieten, steht jetzt ja davor zu sagen, die AfD ist jedenfalls in Thüringen, Sachsen und noch wo in Brandenburg, also hier, eine verfassungsfeindliche Partei. Aber vermutlich ist sie zu groß, um sie zu verbieten. Ja? Das heißt gewissermaßen, nicht die Logik der Verteidigung der Demokratie greift hier, sondern ein schüchterner Blick auf Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, es ist kein scharfes Schwert, wie die Kollegen aus der juristischen Fakultät immer wieder behauptet haben, sondern es ist im Prinzip ein kleines Messerchen, ein Kneipchen, würde ich sagen.
Da hat Putin es viel leichter. Von dem Rechtsstaat ist gar nichts mehr da. Und also von den, also und unsere Anwälte, die politische Häftlinge verteidigen, also sind absolut, da sind Kamikaze in Wirklichkeit. Ja. Das ist nur symbolische. Also sie müssen alles tun, um sie zu verteidigen. Aber es gibt also absolut keine Möglichkeit auf irgendeinen gerechten Urteil. Also von Anfang an.
Unser Klagen ist ein Luxusklagen.
Ja. Das wollte ich.
Aber es ist trotzdem eine begründete Klage.
Ja, aber es bedeutet nicht, dass man bestimmte Gefahren sehen muss. Ja. Dieses sich reinbeißen an verschiedenen schwachen Stellen der Demokratie ist auch eine gefährliche Geschichte. Mhm. Wir sehen, wie bei den Krisen diese Gefahr hochgehen kann. Wir haben ja Pandemie hinter uns. Wie aus dieser Situation Verschwörungstheorien, irgendwelche Mythen. Und das, wo eigentlich Deutschland diese ganze Krise doch gemeistert hat. Und doch wurde es ganz stark missbraucht. Also von den populistischen Kräften. Und das war ja auch eine Nahrung, diese sozusagen Pandemie-Geschichte.
Ich würde gerne zum Schluss Sie beide noch fragen, Irina Scherbakowa, mit dem gewissen Distanzblick auch auf die deutsche Gesellschaft. Wir denken, wir sitzen hier in einem Musenhof. Jüngst bei der Landtagswahl in Brandenburg hat der Ort Neuhardenberg mit 45% die AfD gewählt. Ich unterstelle nicht, dass die alle die Vorstellung haben, die liberale Demokratie abschaffen zu wollen. Aber wie holen wir diese Menschen zurück zu dieser schwierigen, faszinierenden Art, Demokratie zu leben, wie wir dies tun und wie Sie dies auch unter Opfern und viele Ihrer Freundinnen und Freunde in Russland getan haben?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil...
Deshalb stelle ich sie zum Schluss.
Ja, weil die Menschen leben in der Vorstellung, dass eigentlich dieser Rahmen, von dem sie alle profitieren, der bleibt ja. Der bleibt ja. Rechtsstaat, Sozialstaat, freie Wahlen, freie Presse, Meinungsfreiheit, das bleibt ja bestehen. Nur, der Rahmen ist ja da. Und den will man irgendwie ausnützen, um dann manche Sachen absolut zu verdrehen und ihnen einen anderen Sinn zu geben. Also indem man natürlich mit diesen Parolen Lügenpresse auftritt und so. Also da muss ich wirklich, also nicht nur lachen, also mir stehen Haare zu Bergen, weil ich weiß, was es wirklich bedeutet, in der Situation einer Lügenpresse zu leben. Also Gott sei Dank schauen Sie nicht das russische Fernsehen. Und ich weiß nicht, also was es mit den Menschen, also ich muss das ab und zu. Und ich weiß nicht, wie es mit den Menschen passiert, wenn sie das, also wenn das bei ihnen, wie oft in Russland Ganztag läuft. wo absolut das Weiße schwarz und das Schwarze weiß dargestellt wird. Das ist noch milde gesagt. Abgesehen davon, völliges Verbieten der Meinungsfreiheit, indem man jeden Tag, ich weiß nicht, eine Lehrerin für einen Satz, eine oder für ein Wort, für eine, ich weiß nicht, blau-gelbe, ein blau-gelben T-Shirt, für, also ich weiß nicht, also es häufen sich also unglaublich absurde Fälle, also für die Menschen verhaftet werden, also unglaubliche Strafen da, also die eigentlich mit Brezhnev-Zeit nicht vergleichbar sind. Wir sehen, was alles so ein Unrechtsstaat mit den Menschen machen kann. Diese ganzen Erfolge von AfD und Sarah Wagenknecht nützt man ja auch in der Propaganda. Sie wissen ja, wie viele Trolls, ja, also wie viel Geld investiert wird, um also sozusagen den Menschen Augen zu verdrehen. Wie mischt man sich in die Wahlen ein? Also wie versucht man Spione einzuschleusen? Und das sagt Putin absolut offen. Er macht absolut kein Hehl daraus. Also dass der Krieg gegen alles, was liberal, demokratisch und was man eigentlich unter Westen versteht. Und darauf muss Westen sehr aufmerksam reagieren, in meinen Augen.
Aber Herr Fried-Münkler, es reicht nicht zu sagen, sieh hin und du weißt dann schon, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, die ja unter anderem auch aus ganz anderen Gründen Parteien wählen, weil sie mit dem Angebot der anderen Parteien nicht zufrieden sind. Also wenn es darum geht, um diese Menschen zu ringen oder sie auch ernst zu nehmen als Bürger, als Wahlbürger, was wäre da Ihre Empfehlung?
Naja, ich meine, ich bin da jetzt nicht derjenige, der unmittelbar die Politik beraten würde und könnte.
Und Sie sind emeritiert, Sie haben aber also die Möglichkeit, frei zu sagen, was Sie denken.
Ja, ja. Also, ich habe ja irgendwann mal im Verlauf unseres Gesprächs gesagt, die Demokratie ist eine hochgradig verletzbare Verfassungsform, denn sie hängt letzten Endes an der politischen Urteilsfähigkeit der Bürger. Es ist also die Frage, wie schaffen wir es, diese Urteilsfähigkeit zu erhöhen? Dann muss man halt das Wahlverfahren ergänzen durch zusätzliche Verfahren, die Leute in politische Verantwortung zwingen. Also der große Aristoteles ist schon lange tot, war der Überzeugung, das Losverfahren sei das eigentlich demokratische Verfahren, das Wahlverfahren sei ein aristokratisches Verfahren. Also muss man in Neu-Hartenberg sagen, okay, ihr habt hier ein bestimmtes Problem, das muss gelöst werden, aber zwei Möglichkeiten gibt es und wir losen aus der Gesamtbevölkerung im Einwohner- oder Melderegister aus, so und so viele Leute, die müssen sich zusammensetzen und die Frage beantworten, ob sie eine Kindertagesstätte oder ein Altenheim wollen. Ja? Und dann müssen sie argumentieren lernen natürlich, um die Position, die der je andere vertritt, zu übertrumpfen. Das ist schon mal ganz wichtig, weil ich nicht den Eindruck habe, wenn die ARD oder das ZDF entsprechende AfD-Wähler befragt, dass die argumentieren, nicht? Die kotzen sozusagen eher ihre Wut raus. Also dieses Argumentieren als ein Schritt in die gepflegte demokratische Umgangsform miteinander. Und schließlich aber dann auch vor der restlichen Bevölkerung dafür gerade stehen zu müssen, warum man sich für ein Altenheim, also für die Vergangenheit, oder für eine Kindertagesstätte, sprich für die Zukunft, entschieden hat oder so etwas. Ja? Sodass also abgebaut wird, die Vorstellung der Leute, nur weil sie wütend und zornig sind, das sei ein hinreichendes politisches Argument, sich für diese oder jene zu entscheiden, sondern dass das Nachdenken über eine Entscheidung und die Folgen, die das hat und das, was das kostet, zum Bestandteil der Überlegungen eines jeden Einzelnen wird. Die werden gelost und können nicht Nein sagen. Ich gebe gerne zu, dass ich als Politikwissenschaftler, der sozusagen Tag und Nacht und was weiß ich wie über solche Fragen nachdenkt, ab und zu daran leide, dass irgendwelche Leute genauso viel Stimmgewicht haben wie ich. Ja, das gebe ich gerne zu. Aber das ist sozusagen das, was man aushalten muss in einer Demokratie und womit man umgehen muss. Und weil das so ist, habe ich auch gar keine Probleme zu sagen, hey, ihr habt dasselbe Stimmgewicht. Also seht auch zu, dass ihr in eure politische Urteilskraft investiert, damit ihr nicht irgendwelchen Leuten hinterherlauft, die also dann am Schluss, weiß man ja, wer in Hameln der Rattenfänger gewesen ist, euch und eure Kinder ins Unglück führen.
Das macht Mühe, aber es lohnt sich und krank melden gilt nicht. Genau. Welt am Scheideweg, auch das ist eine Abzweigung, die wir uns noch mal im Detail angucken sollten. Das Forum im RBB 24 Inforadio zusammen mit der Stiftung Schloss Neu-Hardenberg. Ich sage ganz herzlichen Dank, Irina Scherbakowa und Herfried Münkler, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.